Es ist diese medizinische Note, also dieses Gefühl, du trinkst eine Mischung aus Meeresluft, Medizin und Vanille. Das ist es wirklich, was Laphroaig zu einem Unikat macht. Und selbst wenn du jetzt eine Reihe an Single Malls, die alle ein rauchiges Bouquet besitzen, wenn du die alle vor dir aufstellst, einen Laphroaig erkennst du da immer heraus. Eben wegen seinem medizinisch salzigen Unterton. Und dieser Wiedererkennungswert, der ist es unter anderem, ja, der Laphroaig eine unglaublich große Fangemeinde beschert. Ja, und der ihn zum Vorzeigesingle-Malt seines Dachkonzerns macht, also Beam Suntory. Für diese Podcast-Folge wollte ich daher mehr wissen. Also ich wollte mehr Details über Laphroaig erfahren und wollte ein paar Infos, die du so nicht in der Literatur findest und ja, die kaum jemand kennt über Laphroaig. Ich habe mir daher jemanden eingeladen, der diese Infos hat. Also der weiß, warum Laphroaig so erfolgreich ist. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Jens Rosenberg, also Key Account Manager bei Beam Suntory und Keeper of the Quake, also eine der höchsten Auszeichnungen der schottischen Whisky-Industrie. Er verrät dir, wie man ein gutes Laphroaig-Tasting aufbaut und welche Single Malts die Destillerie in nächster Zeit in den Handel bringen wird. Willkommen zur 42. Episode des Whisky-Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Jens, du bist bei Beam Suntory in der Position eines Key Account Managers tätig, also im Bereich Whisky tätig. Wenn man den Begriff jetzt mal übersetzt und so ja auf deine Whisky-Tätigkeit überträgt, wie sehen da so konkret deine Aufgaben aus?
Konkret beinhaltet die Tätigkeit eigentlich, dass ich die Whisky-Fachgeschäfte, die es so in Deutschland gibt, betreue. Das heißt, denen mit Rat und Tat zur Seite stehe, dann natürlich auch in Bezug auf neue Produkte, was dort kommt und eigentlich eine Aufgabe, Tätigkeit mit Verkauf, aber es gehört auch zu meinem Job, ein Team von 3 Mitarbeitern zu führen. Das heißt, ich war ja früher oder war lange selbst als Markenbotschafter, Brand Ambassador tätig, habe Deutschland bereist, Schulungen, Tastings gegeben, für Gastronomie, für Fachhandel, auf Messen, alles, was dazugehört. Und meine 3 Mitarbeiter übernehmen diese Tätigkeit, teilen sich Deutschland und die steuere ich letztendlich auch so ein bisschen in dem Bereich. Das heißt, meine Kunden verteilen sich wirklich von ja, Norddeutschland, Hamburg in dem Fall runter bis nach München und dann auch von Dresden eigentlich fast runter bis zum Bodensee, kann man sagen. Also okay. Ich arbeite oder bin genau flächendeckend unterwegs.
Welche Marken obliegen dir da? Also klar, Laphroaig, klar, die Podcast-Episode geht über Laphroaig, aber was habt ihr da sonst noch so im Portfolio? Bowmore, schätze ich mal.
Genau, wir haben ein relativ oder ein recht großes Portfolio. Das heißt, Laphroaig hast du gerade schon genannt, Bowmore. Wir haben Glengarry, wir haben Ockentoschen, wir haben Ardmore, wir haben dann noch mit im Portfolio im Vertrieb Mark von Edrington, das heißt McAllen, Highland Park, Glenroth ist gehört dazu und wir sind also schon sehr whisky-lastig und haben viele bekannte Single Malts, die wir anbieten und vertreiben.
Wie schaut das so bei euch die Hierarchie aus? Weil ich schätze mal, ihr habt natürlich Malts, bei denen ihr mehr schaut, dass die natürlich in den Handel und die Gastronomie kommen. Wie schaut da bei euch die Hierarchie aus?
Also Fokus, muss man ganz klar sagen, sind Laphroaig Bowmore.
Okay.
Weil da auch die größte, stärkste Nachfrage ist, das sind mit die bekanntesten Produkte. Und der Rest gehört zum Portfolio dazu und wir distribuieren, bieten die natürlich an und die Nachfrage ist auch dementsprechend groß und gut. Das heißt, abhängig von dem, was passiert, was kommt, merkt man schon relativ schnell, wie sich das Ganze entwickelt. Ob da vorher schon ein bisschen was bekannt war, dass die Leute aktiv nachfragen, Interesse zeigen. Und wir nehmen dann neue Produkte eigentlich immer mit oder gerne mit auf Messen, Veranstaltungen, um die dann dort auch gezielt vorzustellen und dem Endverbraucher, Konsumenten da die Möglichkeit zu geben, die dann zu probieren und zu verkosten.
Okay, du hast ja gerade schon gesagt, du machst das jetzt, was du gerade beschrieben hast, nicht alleine. Du hast ja 3 Markenbotschafter quasi, ja, sage ich mir jetzt mal, unter dir. Inwieweit haben die 3 da so Handlungsspielraum bei ihrer Arbeit? Also gibst du denen konkret vor, du und du, ihr fahrt jetzt nach Hamburg und du nach München und nimmst die und die Marke mit, weil gerade die Nachfrage gut ist? Oder wie schaut da der Handlungsspielraum der 3 aus?
Also letztendlich teilen sich die 3 aufgrund ihres Wohnortes Deutschland so ein bisschen. Mhm. Wir haben das untergliedert oder unterteilt, so dass jeder für mehrere Bundesländer zuständig ist. Und vom Handlungsspielraum her sind sie eigentlich frei. Das heißt, es macht ja wenig Sinn, ein Produkt oder eine Marke mitzunehmen und vielleicht irgendwo bei einem Whisky-Fachgeschäft wobei die natürlich fast alles haben, oder auch in einem Off-Trade, das heißt im Lebensmitteleinzelhandel anzubieten und zu verkosten, wenn du das Produkt dort nicht bekommst. Das heißt, wir richten uns letztendlich schon anhand der Nachfrage und des Sortiments oder des Portfolios, das der Kunde dort hat und das er auch anbieten möchte, dann aus und nutzen und setzen die gezielt ein.
Und weil du das gerade angesprochen hast, Fachhandel hat einen relativ breiten Fundus, was die einzelnen Marken angeht. Aber wenn du jetzt mit einzelnen Marken da dahin fährst und mit einzelnen neuen Produkten, dann gehen wir jetzt mal von Laphroaig aus. Dann macht ihr sicherlich dann auch Tastings, stellt die Produkte vor. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr so allgemeine Tastings macht, dann nehmt ihr natürlich aus marketingstrategischen Gründen regelmäßig eure Standard-Range mit. Aber wie sieht jetzt generell allgemein für dich so ein gutes Laphroaig-Tasting aus, wenn du jetzt keine Verkaufs- oder Marketing-Vorgaben hättest?
Also wenn ich es jetzt für mich gestalte oder auch in Absprache, Abstimmung mit dem Kunden, dann gehört eigentlich zu so einem Tasting fast immer ein Laphroaig 10 Jahre. Das ist ein perfekter Einstieg, den kennen die meisten. Und ich glaube, das ist auch so die bekannteste Abfüllung für alle. Und jeder, der gern rauchigen oder ja, torfigen Whisky trinkt, konsumiert, hat auch häufig so eine Flasche zu Hause stehen. Und dann baut man diese Range oder dieses Portfolio so ein bisschen nach oben auf. Das heißt, ich würde dann weiterführen, vielleicht mit so einem Quarter Cask, einem Triple Wood, Laphroaig Lore und dann eben die noch älteren Qualitäten. Und das geht im Augenblick ja bis Laphroaig 25 Jahre hoch. Das heißt, man kann das schon ganz gut aufbauen. Denn es heißt auch mal in der Brennerei so schön, from peat to speed. Das heißt, die jüngeren Abfüllungen sind es ganz klar. Die sind kräftiger, rauchiger, torfiger. Und je länger man das Ganze dann im Fass hat, lagert, reift, umso zugänglicher wird es eigentlich. Und du merkst auch, dass da eine gewisse Süßenote durchkommt. Und dieser Rauch, dieser Torf dann so ein bisschen in den Hintergrund drängt, kommt. Aber klar, ich glaube, jeder, der Laphroaig kennt, da braucht man nicht drüber sprechen, der weiß, dass er rauchig, torfig ist und dass so ein Laphroaig seine Herkunft auch nicht verstecken kann. Ne?
Definitiv nicht, aber den Punkt, den du gerade angesprochen hast, je jünger ist, desto rauchiger ist. Klar, das ist aufgrund der subjektiven Reifung, wird halt während der vielen Jahre im Fass auch das rauchige Aroma, das rauchige Bouquet Stück für Stück abgebaut. Macht es dann aber aus sensorischer Sicht viel Sinn, wirklich mit so einer Rauchbombe zu starten, so wirklich die Sinne zu überlagern und am Ende so die feinen, komplexen Whiskys zu demonstrieren? Ist es dann nicht so ein bisschen, Verlust von vielen Nuancen, weil am Anfang einfach schon alles überlagert wurde?
Nee, also ich habe da bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Und es ist so, dass, so wie du schon sagst, die anderen Whiskys werden etwas komplexer, sind ja mundfüllender, kann man eigentlich sagen, bieten mehr Tiefe, mehr Nuancen, mehr Charakter vielleicht noch. Und von daher ist es dann so ein bisschen aufbauend, das Ganze. Und wir haben bei Laphroaig 10, in Anführungsstrichen ja auch nur 40 Volumenprozent. Alles, was danach kommt, Quarter Cask, Triple Wood, die liegen dann bei 48 Volumenprozent. Das heißt, Alkohol als Geschmacksträger liefert dann natürlich auch mehr Charakter, mehr Aroma.
Also ich hatte letztens den Ian Hunter, den 30-Jährigen, da hat man wirklich sehr, sehr schön gemerkt, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass das Raucharoma ist, klar, ohne Frage deutlich vorhanden, aber finde ich für einen Laphroaig schon extrem in den Hintergrund gedrückt, sodass das Fass viel, viel stärker rauskommt. Also es war fast für einen Laphroaig, wenn man jetzt so die Standardqualitäten bei euch kennt, fast schon eigentlich eine komplett neue Kategorie, weil der Torf wirklich voll in den Hintergrund gedrängt wurde.
Ich glaube, das macht es aber auch so ein bisschen aus, dass der Whisky so vielschichtig ist. Und das ist auch das Spannende, wenn du jetzt eine reine Verkostung, reines Tasting mit Laphroaig hast, dann lernst und merkst du, wie vielschichtig und diese Produkte sind und die verschiedenen Abfüllungen, was sich dahinter verbirgt oder versteckt. Denn Laphroaig ist nicht gleich Laphroaig.
Mhm. Also du meinst, Laphroaig ist nicht gleich Laphroaig, je nachdem, wie lange er im Fass verbrachte?
Genau.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal konkret auf das Rauchbouquet eines Laphroaig eingehen, es ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tasting mache und jetzt so die rein, jetzt gehen wir mal ganz banal die Standardqualitäten, zum Beispiel ein Laphroaig 10 Jahre, ein Artback 10 Jahre oder ein Lagavulin 16 Jahre, wenn ich die miteinander vergleiche, ist es ja, kann man eigentlich fast schon in einem Blind-Tasting herausfinden, aufgrund des Raucharomas oder der Zusammensetzung des Raucharomas, was jetzt hier der Laphroaig ist. Wo würdest du jetzt sagen, ist der ganz konkrete Unterschied, sowohl aromatisch als auch in der Herstellung von eurem, sage ich jetzt mal, Raucharoma im Vergleich jetzt zu den anderen Islay-Destillerien?
Ich glaube, es ist schwer festzulegen oder schwer zu sagen. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass jeder eher so seinen Favorite hat und seine Marke, die er bevorzugt. Und das sind alles gute Produkte, gute Whiskys. Aber so wie du schon gesagt hast, ist Laphroaig so vom Charakter doch noch etwas anders oder hebt sich von den anderen so ein bisschen ab, auch wenn die Brennereien oder die Destillerien alle im Süden auf der Insel Islay liegen und ja nicht weit auseinander sind.
Mhm. Was würdest du jetzt ein ganz markantes Aroma, weil ich würde sagen, so dieses Jodige und Medizinische ist ganz typisch für einen Laphroaig-Rauch. Ist das auch was ihr auf euren Tastings kommuniziert oder seht ihr das offiziell in der Firma anders?
Nein, das ist so. Das sind ganz klar diese extrem rauchigen, torfigen oder medizinischen Noten, die da drin stecken. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür oder ein gutes Argument, dass es diesen Laphroaig 10 Jahre schon so lange gibt und dass man ihn auch während der Prohibition als Medizin in Apotheken angeboten und verkaufen konnte, aufgrund dieses speziellen Charakters. Ne? Das ist, ich glaube, wenn man mit dem Produkt nicht so vertraut ist und du gibst jemandem ein Glas Laphroaig 10 und er soll einfach mal die Aromen wahrnehmen oder dann riechen und du schließt die Augen, dann ist es wirklich dieses Gefühl für manche und diese Assoziation, als wenn du so eine Klinik, so eine Zahnarztpraxis betrittst, diese medizinischen Noten und Aromen, ne, dieses Antiseptische, was da so ein bisschen durchkommt.
Ja. Das muss ich aber auch sagen, klar, man muss es mögen, es ist definitiv nicht für jeden, aber das ist eines der Haupt Charakteristika, würde ich jetzt mal sagen, die das Rauchbouquet von Laphroaig definieren und definitiv unterscheiden dann zu den anderen Brennereien.
Absolut, ich glaube, das ist es.
Ich würde jetzt an der Stelle gerne mal 3 Single Malts von euch nennen und mich würde mal interessieren, in welcher Reihenfolge du die jetzt in einem Tasting anbieten würdest und warum. Also zuerst würde ich dir den Quarter Cask hinstellen, dann den 10 Jahre Cask Strength und dann den Triple Wood. In welcher Reihenfolge würdest du den jetzt den Tasting-Teilnehmer präsentieren und warum?
Also ich würde, glaube ich, den 10 Jahre Fassstärke, so habe ich es zumindest im letzten Tasting gemacht, vorne ransetzen. Er hat einen höheren Alkoholgehalt, ist aber mit der jüngsten in Anführungsstrichen aus dieser Range und hat keine Nachlagerung oder Nachreifung in anderen Fässern. Dann würde ich empfehlen, den im ersten Schritt pur zu verkosten und im nächsten Schritt ein bisschen Wasser dazu zu geben, um den Whisky auf seine persönliche Trinkstärke runterzubrechen. Und du wirst dann merken, dass er eben nochmal etliches an Aromen aufbricht und dass dann noch mehr diese süße Note durchkommt. Im zweiten Schritt würde ich den Quarter Cask nehmen. Das ist letztendlich das gleiche Produkt, der gleiche Ausgangsprodukt, hat aber eine Nachlagerung oder Nachreifung in kleineren Fässern. Diese Quarter Casks, die stammen aus dem 18. Jahrhundert, kleiner von der Größe, 125 bis 134 Liter. Und dadurch hat der Whisky während seiner Lager- oder Reifezeit mehr Kontakt mit der Oberfläche des Holzes, das heißt tendenziell würzige Noten und Aromen. Und der Triple Wood ist letztendlich die Fortführung davon. Das heißt, wir haben eigentlich einen Quarter Cask, der dann nochmal nachgelagert, nachgereift wird in ehemaligen Sherryfässern. Und dadurch hast du dann eben diese leicht süßen Noten, die durchkommen. Und man spricht von, oder beim Triple Wood dann auch häufig davon, das ist ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Der ist, man kann eigentlich nur sagen, lecker, sehr gefällig. Und das kann dann schon mal gefährlich werden bei 48 Volumenprozent.
Du hast jetzt gerade gesagt, du würdest den 10 Jahre Cask Strength am Anfang des Tastings setzen. Und widerspricht das nicht ein bisschen dem, was du vorhin gesagt hast, dass du mit dem 10 Jahre gerne startest, weil der so wenig Volumenprozent hat? Ich bin jetzt nur ein bisschen verwirrt, weil jetzt startest du ja gerade mit dem, der richtig ordentlich reinhaut.
Ja, aber ich würde ihn, wie auch gerade erwähnt, im ersten Schritt erstmal pur verkosten und dann eben mit ein bisschen Wasser auf die entsprechende Trinkstärke runterbringen und dann hast du das Ganze wieder ein bisschen ausgewogener und ausgeglichener.
Okay, okay. Du hattest einen Quarter-Cask auch, den hat so in zweiter Position. Du hast ja schon erwähnt, dass die 125 Liter bis 134 haben. Das heißt, Quarter bezieht sich hier halt auf einen Sherry Butt mit circa 500 Litern.
Das sind keine Sherry-Fässer. Das heißt, das Sherry-Fass haben wir dann bei dem Triple Wood. Beim Quarter Cask sind es auch ehemalige Bourbon-Fässer, die man dann verkleinert. Das heißt, von 42 Fassdauben ursprünglich gehen einige raus, die werden dann runtergebrochen und haben so die kleinere Größe von 125 bis 134 Litern.
Okay, und woher stammt denn der Begriff Quarter? Weil das muss ja von irgendwas ein Viertel sein.
Genau, das sind eigentlich Fässer, die stammen aus dem letzten oder 18. Jahrhundert, und das ist eine traditionelle Fassgröße gewesen bis in die 60er Jahre. Das heißt, die wurden auch häufig eingesetzt und genutzt, um damit verschiedene Dinge durch die Highlands zu transportieren. Wenn man sich vorstellen kann, wenn ich jetzt so ein Butt oder irgendwas anderes oder ein Barrel vom Kaltblut überhängen würde, dann wird das schon mal schwierig. Aber so ein kleineres Fass, eins rechts, eins links, es gibt auch ältere Bilder, die das nochmal so ein bisschen darstellen oder zeigen, kann man natürlich dann schön transportieren.
Achso, ja, okay. Nee, klar, dann glaube ich, haben wir jetzt aneinander vorbeigesprochen, weil ich meinte jetzt nicht Butt, also nicht, dass das Quarter-Cask in einem Sherry-Fass lagerte. Nur Butt hat halt 500 bzw. 491 Liter, und davon wären halt jetzt 125 ein Viertel. Einfach nur von der Volumengröße her. Aber ich muss sagen, ich hatte schon häufiger gehört, Quarter-Cask 50 Liter bzw. 75 Liter. Je nachdem, was man heranzieht, ASB, also American Standard Barrels oder Hogsheads. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Begriff Quarter Cask vielen Leuten gar nicht klar ist, was das bedeutet. Eben, sie können vielleicht übersetzen, dass es Quarter ist, also ein Viertel von irgendwas, aber jetzt nicht zurückführen von was, weil es halt einfach so viele verschiedene Fasstypen und Fassgrößen in der Single Malt Whisky-Industrie gibt.
Das ist richtig. Deswegen ist es, glaube ich, immer so ein bisschen erklärungsbedürftig oder würdig, weil ich glaube, so ein Quarter Cask wird ja auch nicht so häufig genutzt oder eingesetzt. Und bei Laphroaig gibt es die Abfüllinger schon relativ lange. Und deswegen bietet sich das an, das Ganze eben aufzugreifen.
Ja, also die Erfahrung habe ich auch immer gemacht. Also wenn ich dann mal in einem Artikel oder was geschrieben habe, Quarter, und habe es dann auf 50 Liter bezogen oder 75 nach ASB oder Hogsheads, ich konnte darauf warten, ist sofort jemand gekommen und hat gesagt, nee, so ein 125 steht ja auf, oder ist ja bei Laphroaig genauso. Also ich denke, ihr habt damit, weil du schon gesagt hast, weil ihr relativ früh damit dran seid, eigentlich so fast den Begriff geprägt in der Whisky-Industrie.
Das ist gut möglich. Also ich kenne die Abfüllung schon lange. Ich weiß, ich muss jetzt nochmal recherchieren, wie lange es die eigentlich schon gibt. Die kommt ja ursprünglich aus dem Bereich so Duty-Free oder GTR, Global Travel Retail. Und man muss dazu nochmal sagen, vor einigen Jahren hat sich ja der Trend entwickelt eigentlich, Whiskys unaged abzufüllen oder herzustellen. Und das haben wir bei Laphroaig schon seit vielen Jahren zum Quarter Cask oder Triple Wood. Und aufgrund dieses guten Produktes und Geschmacksprofil gab es da nie irgendwelche Nachfragen oder Diskussionen ein. Also weil das Produkt auch für sich spricht, denke ich.
Du, weil wir jetzt gerade bei Quarter Cask und Triple Wood und so waren, ihr hattet ja schon No-Age-Statements, also Triple Wood und Quarter Cask, die hattet ihr schon Portfolios lange bevor, sagen wir mal, No-Age-Statements noch kein Schimpfwort war. Allerdings, wenn ich mir jetzt so die Liste eurer Whiskys anschaue, dann fällt mir so auf, dass in den letzten Jahren die Whiskys mit Altersangabe, habe ich so das Gefühl, immer weiter zurückgeschraubt werden und immer mehr durch Whiskys ersetzt werden, die einfach nur einen Beinamen haben. Also Select, Lore, und dafür zum Beispiel ist der 15er rausgeflogen, der 18er rausgeflogen. Also zumindest werden die auf eurer offiziellen Website nicht mehr gelistet. Gibt es da bei Laphroaig so einen generellen Trend, so peu à peu die Altersangaben rauszusortieren und durch No-Age-Statements zu ersetzen?
Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Also wir kriegen wieder einen 16 Jahre alten Laphroaig.
Ins Standardsortiment?
Ja, sage ich jetzt mal. Den werden wir dann anbieten oder vertreiben online.
Okay.
Und es wird dieses Jahr auch wieder geben, ein 10 Jahre Fassstärke. Ich glaube, auf den haben viele schon gewartet. Das wird ich hoffe, bei der augenblicklichen Situation so dann zum dritten Quartal sein. Mhm. Und dann haben wir ja erstmal wieder was mit Age-Statement im Portfolio. Ja gut, und wir haben dann eben die alten Abfüllungen oder älteren Abfüllungen, LaFroy 25 und dann auch die Sonderedition, den E-Hunter mit 30 Jahren.
Okay, ja, wobei ich sagen muss, weil du jetzt gerade E-Hunter und so ansprichst oder auch von den 25ern erwähnt hast, klar, das sind alles Age-Statements, aber wenn ich mir jetzt mal die Preise anschaue, LaFroy 25, 450 Euro, LaFroy Ian Hunter 30 Jahre mit 750 Euro, ist halt jetzt für einen Normalverdiener absolut unerreichbar. Und wenn man da bedenkt, der 15-Jährige fliegt raus, der 18-Jährige fliegt raus, hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass das Standard- oder euer Kernportfolio so sukzessive ausgedünnt wird, was Altersangaben angeht. Aber klar, wenn du jetzt sagst, 16-Jährige soll rauskommen, also soll das eine limitierte Version werden? Weil du auch gesagt hast, nur online?
Ja, das wird eine begrenzte Abfüllung sein, die wir dann online exklusiv anbieten. Aber was dann noch im Nachhinein kommt oder was da passiert, ist im Augenblick noch nicht absehbar oder kann ich noch nichts Konkretes zu sagen. Aber ich will nicht ausschließen, dass noch mal irgendwas anderes kommt und da passiert.
Okay. Das heißt, es gibt jetzt grundsätzlich keine Bestrebungen da sukzessive oder peu à peu das LaFroy-Portfolio alterslos zu machen?
Nein. Nein. Also okay. Wir halten erstmal an den anderen Geschichten fest und das ist ja eine schöne Mischung mit, klar, älteren Abfüllungen, die eine Altersangabe haben und den Standardqualitäten, die dann keine Altersangabe haben, also No Age Statement. Und ich denke, wenn man dann zwei 10-Jährige hat und hat dann nochmal die Möglichkeit, 16-Jährigen zu erwerben, dann ist es eigentlich ein, ja, relativ gut aufgestelltes Portfolio, denke ich.
Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Tastings, da hatte ich ja, ich hatte dir ja vorhin drei verschiedene Varianten genannt und du hast ja auch schon bei der gesagt, dass die in den Tastings oder du gerne häufig mit dem 10-Jährigen anfangt. Wie viel würdest du generell bei so einem Tasting empfehlen? Also wie viele LaFroys machen bei einem Tasting Sinn?
Also ich glaube, ich würde vor dem Hintergrund, dass man da irgendwo eine Grenze setzen muss, so auf 5 gehen.
Okay.
Dann hat man also wirklich schon das Portfolio, kann das schön aufstellen, kann noch ein bisschen variieren, ob man vielleicht sogar mit einem anderen Whisky startet, mit so einem LaFroy Select, je nachdem, was für ein Publikum man hat. Und ansonsten ist man da mit 5 Whiskys ganz gut aufgestellt. Und wenn man Lust und Zeit hat, dann kann man natürlich gerne nochmal als Goodie vielleicht nach einer kurzen Pause irgendwas Besonderes hinten dran hängen mit einem 6. Whisky. Aber so in den Tastings, auch so in einer Masterclass auf Messen, da sind wir eigentlich abhängig dann auch von der Zeit, vom Portfolio mit 5 Whiskys ganz gut aufgestellt.
Gut, weil du jetzt gerade sagst Zeit, ich muss auch sagen, nach 5, 6 habe ich die Erfahrung gemacht, dass danach auch einfach die Fähigkeiten und wirkliche Aromen oder auch bei besonderen Whiskys, die dann häufig dann hinten dran gestellt werden, dann auch wirklich Aromen oder Nuancen zu erkennen, die ist dann eigentlich, da kann man neutralisieren schwer. Mit Wasser und mit Brot, wie man will, es funktioniert ab einer bestimmten Anzahl einfach nicht mehr.
Nein, das ist vorbei, also es ist genau was du sagst, dann ist wirklich der Geschmack erstmal belegt, besetzt, wie auch immer man möchte. Und es ist auch so, dass, ja, speziell wenn du jetzt ein LaFroy-Tasting hattest, den Geschmack nimmst du noch mit nach Hause. Also der ist
der bleibt
so, dass du länger was davon hast, definitiv.
Und wie gehst du denn normalerweise bei Tastings vor? Also klar, ein bisschen Neutralisation von Whisky zu Whisky ist ja auch wenn du dein LaFroy-Aroma dann lange mit nach Hause nimmst. Aber ein bisschen Neutralisation ist ja immer wichtig. Wie gehst du da normalerweise vor? So Brot, Wasser, also das Standard oder?
Ja, das ist Brot, Wasser funktioniert wunderbar. Es ist zum Neutralisieren gut. Und ich empfehle auch eigentlich immer viel Wasser zwischendurch zu trinken. Nicht nur, um den Geschmack etwas zu neutralisieren, sondern um eben auch ein bisschen zu kompensieren, dass man da zum Teil hochprozentigen Alkohol trinkt oder zu sich nimmt.
Ja. Ja, klar, also das mache ich genauso. Es ist auch, wie du schon sagst, zur Neutralisation und als Ausgleich für den Alkohol sehr, sehr, sehr wichtig. An der Stelle, weil wir hatten jetzt an einzelnen Punkten schon mal verschiedene Fragen von Lesern so leicht angerissen, allein was jetzt die Altersangaben und so angeht. Ich würde jetzt an der Stelle, weil es ja schon eine ganze Latte an Fragen ist, würde ich jetzt gerne mal zu den Fragen kommen, die Mitglieder des Eifer Spirits Whisky Clubs an dich hatten, beziehungsweise an Lafroig hatten. Und da würde ich gerne mal mit der Frage starten von Sebastian Jäger. Und zwar hat er gefragt, sind in absehbarer Zeit mal wieder Vintage- beziehungsweise Jahrgangsabfüllungen bei euch geplant?
Also das Einzige, was ich weiß oder was jetzt kommt als Vintage- oder Jahrgangsabfüllung in dem Fall, ist, dass wir dieses Jahr fortführen eine andere Abfüllung des Ian Hunter, Book 2 ist es dann.
Okay.
Aber
okay.
Weitere Jahrgangsabfüllungen oder konkrete Vintages stehen erstmal so nicht im Programm oder im Fokus. Und was ich eben schon angedeutet hatte, ist eben der Lafroig 16, den es online gibt. Und dann im dritten Quartal hoffentlich der Lafroig 10 Jahre als was stärker Abfüllung.
Okay, weil du sagst, hoffentlich aufgrund der aktuellen Situation steht das in der Schwebe, oder?
Naja gut, es ist geplant, nur es kann sich natürlich aufgrund der Situation verzögern. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, auch mit den Lieferzeiten. Ne?
Ah, okay. Okay, zweite Frage. Tobias Timmermann hätte gerne gewusst, warum sind die Umverpackungen und Labels der langgereiften Malts bei euch grün und nicht weiß, wie bei den jüngeren?
Also das ist eigentlich dann ja, so ein Marketing-Aspekt, dass man die ein bisschen von der Standard-Range abhebt. Dass man das anhand der farblich anderen Tube, wie es so schön heißt, erkennen kann.
Ah, okay. Also jetzt nichts auf keine Rückschlüsse zulassen auf bestimmte Fassreifungen, bestimmte Fasstypen,
Nein.
sondern es ist einfach nur
Nein.
Unterscheidung innerhalb des Portfolios.
Genau.
Ah, okay. Dann, Maximilian Grasse hätte gern gewusst, trinkst du auch Malts der anderen Eiler Destillerien und wenn ja, welche begeistert dich da besonders?
Also,
ich schätze mal Bowmore, oder?
Unter anderem, natürlich. Wobei das natürlich auch ein ganz anderer Charakter ist. Aber ich glaube, jeder, der Whisky trinkt und speziell, wenn man damit beruflich zu tun hat, dann bist du offen für alles und trinkst und probierst auch das, was andere herstellen und produzieren. Und ich finde, alles, was von der Insel Islay kommt, ist interessant und hat eben einen speziellen Charakter. Und das hängt bei mir auch mal so ein bisschen von ja, Lust und Laune und auch Tagesform ab, zu was man sich dann hinreißen lässt. Ich finde, das ist so ähnlich wie bei Musik. Das ist auch mal so ein bisschen, ja, von der Laune bestimmt.
Stimmungsabhängig, ja.
Genau. Und deswegen ist es dann vielleicht mal was Torfigeres oder ich greife auch mal zu einem Artback. Einfach auch nochmal, um zu merken, festzustellen, okay, wie ist der Unterschied zu Lafroig oder was zeichnet ihn nochmal aus?
Mhm. Okay. Dann die vierte Frage. Michael Breno hätte gern gewusst, worin seht ihr den USP, also den Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal von Lafroig im jetzt ja Vergleich zu Artback, Lagavulin und den anderen Islay Destillerien? Also was macht Lafroig im Vergleich einzigartig?
Wir hatten eben schon einmal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, es ist zum einen dieser medizinische Charakter, den der Whisky mitbringt.
Mhm.
Und da hebt er sich ja doch ein bisschen ab. Und ich glaube, für den einen oder anderen, der die Marke wirklich bevorzugt oder trinkt und genießt, ist es auch dieses Familiäre, was ich finde, was die Brennerei oder Destillerie ausmacht. Denn wenn du mit den Leuten sprichst, auf Messen oder auf Tastings oder Nachtastings, dann stellst du fest, dass viele schon mal eine persönliche Erfahrung mit der Brennerei gemacht haben, dass sie dort gewesen sind, dass sie vielleicht den Distillery Manager John Campbell kennen, mit ihm Kontakt hatten. Und ich glaube, es ist auch nochmal dieses Konzept der Friends of Lafroig, dass man dort eben auf der Insel Islay ja sein eigenes kleines Stück Land haben kann, wenn man sich dort anmeldet und registriert. Und ich glaube, das ist diese ganze Konstellation, die die Marke so besonders macht und auszeichnet.
Okay, dann kommen wir mal zur fünften Frage und zwar von Markus Decker ist die. Wird es den 15-Jährigen in nächster Zeit wieder als Standardabfüllung geben? Hast du ja eigentlich in gewisser Weise vorhin schon indirekt beantwortet.
Ist aktuell nicht in Aussicht.
Dafür halt den 16-Jährigen.
Genau, dafür gibt es den 16-Jährigen. Und man kann natürlich nicht konkret vorhersagen, was da kommt oder was passiert. Ich bin auch nicht in alles involviert und eingebunden. Mhm. Aber von daher werden wir dann erstmal mit dem 16-Jährigen vorlieb nehmen. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Alternative, eine sehr gute Alternative sogar.
Unterscheidet der sich zum 15-Jährigen jetzt rein dadurch, dass er ein Jahr länger im Fass verbracht? Also sind die Fasstypen, die verwendet wurden, identisch?
Die Fasstypen sind identisch in dem Fall. Und man merkt aber schon, dass dieses eine Jahr nochmal so das Zünglein an der Waage ist und nochmal ein bisschen was vom Charakter verändert und mitbringt. Aber klar, es ist natürlich schwierig jetzt zu vergleichen, wenn man keinen 15-Jährigen hat, dann mit dem 16-Jährigen
direkt vergleicht,
zu verkosten.
Ja. Dann eine Frage von Matthias. Ändert sich etwas im Umgang mit der Marke, wenn man Hoflieferant des Prince of Wales ist? Also was bedeutet diese Auszeichnung in Bezug auf Verpflichtungen?
Also in Bezug auf Verpflichtung bedeutet das für die Brennerei, dass die natürlich auch so ein bisschen offen und darlegen müssen, wie sie agieren, wie sie handeln und mehr natürlich auch, wie das Ganze dort auf der Insel Isla im Zusammenspiel mit der Umwelt funktioniert. Und sie müssen auch regelmäßig einen Report abgeben. Das heißt, sie müssen das darstellen.
Ans Königshaus oder an die Öffentlichkeit?
Nee, das geht dann schon mit an das Königshaus in Anführungsstrichen, um eben ja transparent zu sein. Denn ich glaube auch, das Königshaus beziehungsweise Prinz Charles ist ja His Royal Highness, der engagiert sich ja auch für verschiedene Naturdinge und der legt dann da auch Wert drauf.
Okay.
Also damit ist eine Verpflichtung verbunden, ja.
Mhm. Also es ist nicht nur schön, sich das aufs Label zu drucken, sondern man muss auch was dafür tun.
Genau.
Okay. Dann die siebte Frage kommt von Philipp Glab. Warum wird weiterhin am Zusatz von E150A, also vom Farbstoff, festgehalten? Beim Cask Strength, also beim 10-Jährigen, der ja jedes Mal einen anderen Alkoholgehalt, also als Batch praktisch abgefüllt wird, ist das Argument der einheitlichen Farbgebung ja nicht mehr nachvollziehbar.
Eigentlich nicht, aber ich denke, das, was man dort reinbringt oder was man für die einheitliche Farbgebung zufügt, das sind, man kann es eigentlich bezeichnen, als homöopathische Mengen und geschmacklich macht es keinen Unterschied. Also man wird es nicht herausschmecken.
Okay.
Aber es ist natürlich eine Frage, warum man nicht darauf verzichtet. Man könnte es gegebenenfalls, aber ich glaube, für den Endverbraucher oder Konsumenten ist es so, man hat eben eine einheitliche Farbgebung und dadurch dann auch eine gleichbleibende Qualität, die man anhand dieser Farbe auch so ein bisschen ja, festlegen würde als Endverbraucher oder Konsument.
Weißt du jetzt so ad hoc, wie viel Flaschen von dem Cask Strength da jedes Jahr in einem Batch rauskommen?
Kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen, weil ich auch noch nicht weiß, welche Menge wir hier bekommen werden. Das muss man dann sehen, wenn es an die Abfüllung geht.
Okay. Die nächste Frage kommt von Christopher Rudolph. Ist es möglich, den New Make von Laphroaig zu erwerben?
Aktuell leider nicht. Es sei denn, man hat einen guten Draht zur Brennerei oder arbeitet für ein Unternehmen wie Beam Suntory, dann kann man schon mal nachfragen und bekommt sowas auch für Tastings als Muster, was man auch gerne mal rausgibt. Aber offiziell gibt es nicht die Möglichkeit, das zu erwerben oder zu bekommen.
Leider nicht. Okay. Stefan Mechler hätte gern gewusst, gibt es in Zukunft Experimente mit verschiedenen Hefesorten? Warum? Und die zweite Frage, warum legt sich Laphroaig bei den Ex-Bourbon-Fässern auf dem Maker's Mark fest? Also zwei Fragen, gehen wir mal als erstes zur ersten Hefesorten. Gibt es da in Zukunft geplante Experimente?
Also aktuell gibt es da keine geplanten Experimente. Das hat auch so ein bisschen was mit der Tradition zu tun und auch mit einer konsequent guten Qualität, an der man festhalten will oder möchte. Mhm. Das hat sich letztendlich so etabliert. Und Maker's Mark, ganz klar, als Fass bietet sich natürlich an. Das ist ein sehr, sehr guter Bourbon aus den Vereinigten Staaten. Und dadurch, dass das natürlich auch zu unserem Unternehmen gehört, liegt der Schluss nahe, dass man sich dann an diesen Fässern auch bedient und das Ganze nutzt. Auch da ist dann letztendlich die Qualität der Fässer und des späteren Produkts das, was im Fokus steht.
Seit wann greift ihr ausschließlich auf die Fässer von Maker's Mark zurück? Weißt du das?
Das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Also da müsste ich mich nochmal schlau machen.
Okay.
Aber das sind schon einige
Jahre,
die man da wirklich eng zusammenarbeitet und das Ganze dann auch so fokussiert.
Okay. Die vorletzte Frage kommt von Stefan Quermann. Wie viele Destillerien experimentieren, viele Destillerien experimentieren, vielleicht auch gegeben durch die gesetzliche Lockerung, immer mehr mit verschiedenen Refill-Fässern? Wie steht jetzt Laphroaig dazu und wollen die in dem Bereich auch irgendwas machen? Also ich schätze mal, du hast so angesprochen, so Tequila oder Calvados, also diese ganzen neuen Möglichkeiten, die es jetzt seit kurzem gibt.
Also ich glaube, im Augenblick würde ich Tequila oder Calvados bei Laphroaig erstmal ausschließen. Klar, aber auch da experimentiert man mit anderen Fässern. Es wird aber nicht publik gemacht, woran oder womit man aktuell arbeitet, weil es eben alles in einem experimentellen Stadium ist. Und dann muss man gucken oder man wird sehen, was daraus wird und ob dann irgendwann was an die Öffentlichkeit kommt, das man kaufen kann.
Okay, aber Laphroaig ist, beziehungsweise Beam Suntory ist da grundsätzlich schon offen, was so Experimente mit so einem, oder mit dieser neuen Freiheit einhergeht.
Ja, ich denke, da werden einige dann experimentieren und es gibt ja schon verschiedene Finishes. Wenn man jetzt nur mal guckt, Port Madeira, Sautern, wie auch immer. Und ich glaube, das wird jetzt im Zuge der neuen Freiheit ein bisschen ausgeweitet werden.
Okay. Ja, das klingt spannend. Also bin gespannt, was dann bei euch dabei rauskommt. Die letzte Frage, wahrscheinlich auch die aktuellste aufgrund der Corona-Krise, kommt von Margarete Marie. Was hat Beam Suntory vor, um Gastronomen und Bartendern in der aktuellen Krise beziehungsweise nach deren Ende unter die Arme zu greifen?
Ja, es ist wirklich schwer in der augenblicklichen Lage der Situation. Wir arbeiten aktuell noch mit Hochdruck an verschiedenen Konzepten und Ideen, um der Gastronomie dann in dieser schweren Zeit oder im Anschluss zu helfen. Aber aufgrund der wirklich ja, täglichen Veränderungen ist es aktuell noch zu früh, um da konkret zu werden. Und wir müssen dann gucken, was die beste Lösung, die beste Möglichkeit ist, um hier unterstützend einzugreifen.
Okay, das, könntest du grob skizzieren, auf was sich da Gastronomen einstellen können? Weil ich kann mir vorstellen, einige sind da wirklich, zumindest auch mit denen ich persönlich gesprochen habe, extremst am Verzweifeln, dass man da vielleicht irgendwie sagen könnte, wir arbeiten noch dran, aber auf das und das könntet ihr euch eventuell einstellen?
Würde ich gerne, kann ich aber leider noch nicht, weil es eben wirklich noch in der Planungsphase ist. Und man muss eben gucken, was das Beste und was das Sinnvollste ist.
Okay. Gibt es aber irgendeinen Ansprechpartner bei euch, an den sich der ein oder andere Gastronom, mit dem ihr zusammenarbeitet, wenden kann?
Wenn wir da einen Ansprechpartner haben, dann werden wir das ja kundtun, sodass wir das auch gezielt steuern können.
Alles klar. Gut, ich denke, das waren jetzt ein paar sehr, sehr interessante Antworten. Oder ich denke nicht nur, das waren sehr, sehr interessante Antworten. Und ja, Jens, ich danke dir vielmals für deine Zeit. War ein wirklich sehr interessantes Interview. Und ja, ich schätze mal, ich mache mir heute Abend einen Laphroaig auf.
Ja, sehr gerne. Das könnte ich dann gegebenenfalls auch tun, heute Abend nochmal in aller Ruhe.
Okay, also Jens, ich danke dir nochmal vielmals und ja, wünsche dir natürlich auch in der aktuellen Zeit alles Gute und viel Gesundheit.
Alles klar. Philipp, vielen Dank für die Zeit, für die Möglichkeit und das Gleiche wünsche ich dir natürlich auch.
Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut.
Bis dahin.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Jens Rosenberg, Key Account Manager von Beam Suntory, also dem Dachkonzern von Laphroaig, und zudem ist er Keeper of the Quake. Möchtest du auch in Zukunft alle Interviews mit Whisky-Experten kostenfrei hören, dann abonniere doch einfach den Eye for Spirits Whisky Podcast in deiner Podcast-App. An der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch zur nächsten Folge. Viele Grüße. Philipp.